Ja, ich freue mich, heute Abend wieder hier stehen zu dürfen und mit euch ins Wort hineinschauen zu dürfen. Und zum Anfang würde ich noch beten und dann schauen wir rein. Ja, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass du uns dieses Privileg gegeben hast, dein Wort zu verstehen. Ich danke dir dafür, dass du es uns geschenkt hast und ich danke dir dafür, dass wir jetzt auch darin lesen und darin nachdenken dürfen. Ich bitte dich darum, dass du mir die richtigen Worte gibst, dass du uns die Konzentration schenkst und dass du selbst heute sprichst. Amen. Stellt euch mal eine ganz fiktive Situation vor. Und zwar ein Junge, 20 Jahre alt, lebt ganz normal und auf einmal läuft da so ein Mädchen über den Weg und dann denkt er sich vielleicht den ein oder anderen Gedanken mal mehr darüber. Und dann sieht er immer öfter das Mädchen und irgendwann mal verliebt er sich in die und dann kommen die zusammen und auf einmal zu Hause ist er ganz anders. Der räumt auf einmal sein Zimmer auf, der holt alle Socken unterm Bett hervor, der guckt, dass es richtig sauber ist, der fragt sogar die Mutter, ob er vielleicht kurzes Bügeleisen haben kann, um sein T-Shirt zu bügeln. Also sehr merkwürdig, was der Junge macht und wir wissen alle, was los ist. Der Junge hat sich verliebt in ein Mädchen und er will sie beeindrucken. Und weil er dieses Mädchen, weil er sich verliebt hat, fängt er an, Dinge zu machen, die er sonst normalerweise nicht macht. Gerade mit dem Zimmer aufräumen. Und dieses Phänomen kennen wir nur allzu gut. Aber genauso ist auch dieses Phänomen oder dieses Prinzip, wenn wir etwas lieben, dann geben wir Dinge auf, die wir sonst gar nicht aufgegeben hätten. Oder wir tun Dinge, die wir sonst gar nicht getan hätten. So wie der Junge alles tut, um dieses Mädchen zu beeindrucken, so gibt es auch bei uns im Leben, auch gerade im Glauben, Dinge, die wir nicht tun würden, wenn wir Gott nicht lieben würden. Und deswegen habe ich auch dieses Thema damit überschrieben, liebst du dich oder liebst du Jesus? Weil das ist nämlich genau die Frage, die wir uns stellen wollen und die wir auch anschauen wollen, weil darauf kommt es an. Weil wenn wir Christus lieben, dann sind wir bereit, auch Dinge zu tun, die wir sonst nicht getan hätten. Und deswegen will ich mit euch diesen Text hineinschauen. Ihr dürft gerne aufschlagen, Lukas 7, Vers 36. Und wir wollen uns dieser Frage stellen, liebst du dich oder liebst du Jesus? Und vor allem wollen wir darüber nachdenken, woran es sichtbar wird und worin oft unser Problem ist. Und ich lese Lukas 7 ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und er legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt war, eine Sünderin, erfuhr, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch liege und brachte ein Alabasterfläschchen mit Salböl. Und hinten zu seinen Füßen stehend und weinend fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer es sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau es ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Soweit erstmal. Und zwar habe ich den ersten Punkt Da habe ich den ersten Punkt überschrieben mit der vermeintlich gute Dienst. Und wir wollen uns zunächst einmal die Situation nochmal vor Augen führen. Erstmal, wo sind wir überhaupt und was steht hinter dieser kleinen Geschichte, wo wir jetzt vorgelesen haben, oder die ich jetzt vorgelesen habe, was steht dahinter? Und ich will euch nochmal ganz kurz abholen. Jesus ist unterwegs. Jesus hat die Bergpredigt gehalten. Und nach der Bergpredigt geht er weiter und es ist wieder ganz normaler Alltag für Jesus. Es kommt jemand, und zwar Juden kommen zu ihm und sagen, hey, bei einem Hauptmann ist ein Knecht krank und der schickt dich, dass du ihn heilst. Und er geht hin und heilt ihn. Und danach geht er weiter und geht in eine Stadt, die heißt Nain, mit A geschrieben. Und auf diesem Weg in die Stadt kommt eine Menschenmasse raus, also eine Beerdigung. Und zwar wird da gerade der Sohn getragen, der einzige Sohn von einer Mutter. Und was macht Jesus? Er hält an und heilt ihn, und zwar zum Leben. Und er gibt diesem Sohn seiner Mutter wieder zurück. Und dann kommt unser Text. Jesus wird eingeladen zu dem Pharisäer. Und dieser Pharisäer heißt Simon und jetzt isst Jesus mit diesem Pharisäer. Also wir sehen, es ist ein sehr, sehr volles Leben, ein voller Alltag, aber es ist irgendwie ganz normal bei Jesus. Und dieser Pharisäer, dieser Simon, der muss wahrscheinlich sehr wohlhabend gewesen sein, so wie damals die Pharisäer waren. Und der hatte wahrscheinlich auch kein schlechtes Haus. Und jetzt stell euch mal vor, Jesus wird eingeladen von ihm und überall sind Bedienstete und räumen alles auf. Der Tisch ist gedeckt und die Polster ausgeschlagen. Und du kommst nur in den Raum rein und ja, das riecht richtig gut nach Essen, nach richtig gebratenem Fleisch. Und es sind viele Leute da, vor allem wahrscheinlich viele vornehme Leute. Und so wird dieses Essen eröffnet und ihr legt euch alle zu Tisch. Und es ist so viel Essen da, dass wahrscheinlich auch das ein oder andere Stückchen vom Essen, also vom Teller runterfällt. Und ja, steht nichts im Text darüber geschrieben, aber wahrscheinlich waren die Jünger auch dabei. Und die Jünger waren wahrscheinlich völlig baff, als Fischer so essen zu gehen. Ja, eine mega gute Mahlzeit. Und vielleicht dachten sich die Jünger, ja, eigentlich sind nicht alle Pharisäer so gar nicht so schlecht. Vielleicht sind manche sogar ganz nett und haben sich vielleicht gefreut, wissen wir aber nicht. Nun, und dann kommt auf einmal diese komische Frau in den Raum, von der wir gelesen haben. Und diese Frau, sie kommt in den Raum und sie war nicht eingeladen. Aber sie kommt rein und man sieht es so förmlich in den Gesichtern von den anderen, dass irgendwas jetzt nicht mehr stimmt. Und jeder von uns kennt es, man sitzt in der Gruppe zusammen. Und wenn jemand Beliebtes in den Raum reinkommt, dann ist es so, auf einmal wird die Gruppe irgendwie aufgewertet. Das ist irgendwie schwierig so zu beschreiben, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Er kommt dazu oder sie kommt dazu und jeder freut sich auf einmal. Und wenn diese Person dann geht, dann ist es mehr so, irgendwie fehlt dann was. Also mit der Person ist irgendwie so ein bisschen was gegangen. Und ja, so war es auch damals mal bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die PlayStation 1, ob das euch irgendjemand was sagt. Damals war die PlayStation noch mit einem Kabel. Und so stellt euch mal vor, mich so mit zwei Jahren. Und mein großer Bruder hat dann immer wieder mit seinen Freunden dort gezockt. Und dann ja, kommt der kleine Max mit einer ganz hohen Stimme und ganz nervig. Und er will halt auch mitzocken. Und dann geht der aber nicht weg und mein großer Bruder und seine Freunde wollen halt trotzdem weiter zocken und ja, dann bin ich halt so lange geblieben, bis er einfach den Controller genommen hat, mir in die Hand gegeben hat, das Kabel genommen hat, ausgerollt hat und einfach neben der PlayStation hingelegt hat. Also dann dachte ich, ja, die ist halt angeschlossen, dann kann ich mitspielen. Nun und wahrscheinlich, wenn ich dann immer so in den Raum reinkam, dann dachten die sich immer so, oh nee, der schon wieder. Und vielleicht auch schlimmer, war es damals wahrscheinlich auch, als diese Frau reinkam. Stellt euch vor, man isst zusammen, alles passt, das Essen passt, die Leute passen, die Stimmung passt und dann auf einmal kommt diese Frau rein und das ist irgendwie eine unangenehme Luft. Und es steht sogar geschrieben, was dieser Pharisäer darüber gedacht hat, dass diese Frau jetzt reinkommt. Und es steht geschrieben, dass der Pharisäer, der Simon, Jesus dafür verurteilt hat, dass er sich die Füße hat waschen lassen von dieser Frau. Nun, ganz kurz zur Fußwaschung. Wir müssen uns vorstellen, damals haben die Leute Sandalen gehabt. Und ihr stellt euch Sandalen und 30 Grad und kein Asphalt, sondern nur Staub vor. Und wenn man dann läuft, dann sind die Füße sehr voll mit Staub und Schweiß, also es ist nicht so appetitlich und damals war es normal, dass man immer wieder die Füße gewaschen hat, aber obwohl es so normal war, es ist trotzdem eine sehr erniedrigende Arbeit. Und ja, manchmal kann ich mir auch gut vorstellen, haben es bestimmt Bedienstete gemacht. Nun, und jetzt kommt diese Frau und wäscht Jesus die Füße. Und von dieser Frau wissen wir nicht viel, wir wissen nicht mal den Namen, aber was wir wissen ist, dass diese Frau einen Ruf hatte. Und so wird sie auch in diesem Text benannt. Sie war eine Sünderin. Sie war eine Sünderin in dieser Stadt und das war ihr Ruf. Und der Pharisäer hat sich nicht daran gestört, dass ihm die Füße gewaschen worden sind, sondern der Pharisäer hat sich daran gestört, dass die Frau Jesus die Füße gewaschen hat. Also er hatte damit ein Problem, wer Jesus hier die Füße wäscht. Nun, und es ist halt diese komische Frau, die reinkommt, völlig verheult, mit vielleicht roten Augen. Und dann geht die da zu Jesus und fängt an, seine Füße voll zu weinen. Und dann trocknet sie es mit den Haaren ab. Und irgendwann mal holt sie dann noch ein Salböl raus und salbt seine Füße. Und ja, dann sieht es der Pharisäer und denkt sich so, er ist einfach abgeneigt. Er erniedrigt Jesus. Und wisst ihr warum? Er erniedrigt Jesus in zweifacher Weise, weil er sagt, wenn Jesus ein Prophet wäre, dann würde er es doch wissen. Also es heißt, zuallererst denkt er, wenn Jesus etwas ist, dann nur ein Prophet. Aber wenn er ein Prophet wäre, dann würde er es doch wissen. Und wir müssen noch mal ganz kurz darüber nachdenken. Jesus kommt in diese Stadt und weckt einen toten Jungen auf. Und die Volksmenge sagt, oh, das ist ein großer Prophet. Und das hatte der Pharisäer wahrscheinlich vor Augen. Er hat gesehen, okay, hey Mann, der hat gerade jemanden von Toten lebendig gemacht. Also der muss wahrscheinlich schon ein großer Prophet sein. Und jetzt liegt Jesus an diesem Tisch mit mir zusammen und lässt sich von dieser Sünderin der Stadt die Füße waschen. Also irgendwas passt da doch nicht. Und genau hier müssen wir es verstehen, genau hier sehen wir etwas, was so wichtig ist. Denn in diesen 5 Versen, die ich vorgelesen habe, werden 2 Personen gegenübergestellt. Diese Sünderin und der Pharisäer. Und wir müssen verstehen, dass der Dienst vom Pharisäer, das ich versucht habe am Anfang zu beschreiben, sehr beeindruckend bestimmt war. Ein großes Haus, gutes Essen. Und menschlich gesehen hat dieser Pharisäer genau ins Schwarze getroffen. Der hat alles richtig gemacht. Und dann gegenüber von diesem Pharisäer wird uns diese Frau vorgestellt. Und menschlich gesehen hat die schon einen Dienst gemacht, der es nicht so besonders war. Der Pharisäer hat ein wundervolles Haus, die Frau hat nichts. Und er gibt viel Essen und die Frau hat nur ein bisschen Salböl dabei. Und der Pharisäer, der gibt Jesus so viel und die Frau hat nicht viel zu geben. Und wisst ihr, so wird diese Frau mit dem wahrscheinlich schlechtesten Ruf der Stadt zu Jesus kommen und dient ihm und der Pharisäer mit wahrscheinlich dem besten Ruf der Stadt. Und jetzt steht Jesus unter Beobachtung. Was macht Jesus? Was macht Jesus? Weil wenn er es einfach ignoriert, dann gibt er dem Pharisäer doch irgendwie recht. Dann gibt er dem Pharisäer daran recht, dass Jesus keine Ahnung hat, wer das ist. Wenn er die Frau wegschickt, dann gibt er dem Pharisäer ja auch irgendwie recht, weil er sie einfach verurteilt. Und so, ja, ist die Frage, was macht jetzt Jesus? Wie handelt Jesus und was wird Jesus machen? Wird Jesus diese Frau verklagen oder nicht? Und Jesus ist nicht ihr Verkläger, sondern Jesus ist, und das ist das Spannende, Jesus ist in diesem Punkt sogar ihr Anwalt. Also er geht nicht hin und verklagt die Frau, nein, sondern er beschützt die Frau und verteidigt sie sogar. Und um dieses ganze Geschehen mehr zu verstehen, lass uns mal weiterlesen, und zwar zum zweiten Punkt kommen, dass wir diesen Antrieb verstehen, und ich lese ab Vers 41, oder ich lese ab Vers 40. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber spricht, Lehrer, rede. Ein gewisser Gläubiger hatte 2 Schuldner. Der eine schuldete 50 Denare, der andere 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich meine der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geredet. Und dieses Gleichnis, das Jesus hier erzählt, ist eine Situation, die wir wahrscheinlich kennen und die uns sehr bekannt vorkommt. Eine Person schuldet einer anderen Person Geld. Und hier stellt Jesus 2 Leute gegenüber und sagt, der eine schuldet dem Schuldner oder dem Gläubigen ungefähr fast 2 Monatsgehälter. Und der andere schuldet ihm fast 2 Jahresgehälter. Also das Zehnfache an Unterschied, was die sich gegenseitig schulden. Und jetzt geht der Gläubige hin und sagt, hey, wisst ihr was, ich schenke das euch einfach. Ich erlasse euch einfach die Schulden. Und die haben sich wahrscheinlich unglaublich gefreut. Ich meine, wenn wir allein schon zum Dönerladen gehen und wir zu zweit gehen und der andere den Döner ausgibt, dann freue ich mich schon sehr darüber. Und jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, das sind viel, viel größere Summen. Und der Gläubige oder der, wo das Geld ausgeliehen hat, der lässt es ihn einfach. Aber das Wichtige an diesem Gleichnis ist dieses Detail, dass keiner von beiden es zahlen konnte. Egal, ob der jetzt eine 50 Denare geschuldet hat oder 500 Denare, keiner von denen konnte das zahlen. Und diese Schuldner, die sind wir. Und egal, ob du jetzt 50 Denare schuldest oder 500 Denare schuldest, wir alle sitzen im gleichen Boot. Und dieses Boot fährt Richtung Zorn Gottes. Und dieser Strömung können wir auch gar nicht ausweichen. Und dann ist es eigentlich egal, ob du jetzt 50 oder 500 Denare schuldest. Nein, du schuldest und du kannst nicht zahlen. Und das ist nämlich das große Problem. Dieses Geld steht für unsere Schuld und wir können es nicht zahlen. Und obwohl wir Gott schulden, erlässt er es uns. Und das ist der Punkt, den Simon, der Pharisäer, verstehen muss. Das ist der Punkt, den die Frau vor allem verstanden hat. Und das ist der Punkt, den wir so oft nicht verstehen oder immer wieder vergessen. Weil wisst ihr, wir in unserem Glaubensleben gehen mit Gott so oft um wie mit der Bank. Irgendwann mal, manche haben das von euch schon gemacht, aber die meisten werden es wahrscheinlich noch machen, werden eines Tages mal zur Bank gehen, mal einen Kredit aufnehmen und ja, da gibt es ganz viele Sachen zu beachten. Auf jeden Fall, man nimmt sich eine große Summe und je nach Tilgung und je nach Einkommen und sowas, ja, ist halt die Laufzeit 20, 30 Jahre und dann zahlt man monatlich da seine 1.000 oder 1.500 Euro, was auch immer. Und am Anfang leiht man sich einen riesigen Betrag aus, den man nie zahlen könnte. Und dann aber nach 30 Jahren ist irgendwann mal der Tag da, wo man alles abbezahlt hat. Man hat sogar mehr gezahlt, weil man noch die Zinsen gezahlt hat. Und genauso gehen wir mit Gott um. Wir stehen am Anfang von unserem Glaubensleben vor diesem riesigen Berg von Schuld und merken, ja, wir schaffen das nicht. Und wir gehen zu Gott und bitten um Vergebung und er vergibt es uns. Wir werden gerettet und irgendwann mal fangen wir an, diese Schuld abzubezahlen. Wir meinen, dass wir durch unsere Dienste, durch unsere Heiligung Gott irgendwas zurückgeben können. Und so meinen wir irgendwann mal, ja, ich habe jetzt Gott schon so lange gedient, ich habe schon so viel mit ihm gemacht, ich habe so viel für ihn gemacht. Ja, irgendwann mal, ja, so sagen wir es zwar nicht, aber so denken wir es, brauche ich nicht mehr so viel Vergebung. Weil ich habe ja schon viel Gott zurückgegeben. Und klar, so Leute, die jetzt so zum Beispiel vor der Ehe in der Beziehung zusammen schlafen oder so ganz komische Leute, die dann zum Beispiel jetzt in der Schule, die schwul sind oder sowas, ja, die brauchen dann schon, die brauchen viel Vergebung. Und aber ich halt nicht ganz so viel. Und ja, die Leute brauchen Vergebung. Ja, die brauchen viel Gnade. Aber wisst ihr, wir brauchen es genauso. Und das Spannende ist hier, wie reagiert Jesus mit diesem Gleichnis? Teilweise gibt er dem Pharisäer recht und sagt, ja, die Frau braucht Gnade. Ja, die Frau hat viel Schuld. Aber gleichzeitig zeigt er mit dem Finger auf den Pharisäer, auf Simon und sagt, hey, aber du brauchst es genauso. Du brauchst es genauso wie diese Frau. Und wisst ihr, was unser größtes Problem daran ist? Unser größtes Problem in dieser Denkweise ist, dass wir stolz werden. Und mit diesem Stolz, der in uns ist, beginnt diese Verachtung in uns groß zu werden. Das sehen wir vor allem hier, wie dieser Pharisäer diese Frau völlig verachtet. Nicht nur, dass sie stört, nein, sie entwürdigt sogar Jesus als Propheten. So sehr verachtet er sie. Und dieser man könnte sagen, in seinen Augen Abschaum der Gesellschaft, hat keinen Platz in seinem Haus und auch nicht in seinem Herzen. Und wenn Jesus mit dir Gemeinschaft haben will, dann will er Jesus nicht mehr haben. Und das ist genau unser Problem, dass wir so oft genau in diese Richtung gehen, dass wir so oft vergessen, wie viel Vergebung wir notwendig haben und was passiert daraus? Wir fangen an, stolz zu werden. Ja, Vergebung ist schon wichtig, aber diese Notwendigkeit, dass nur Gott die Schuld vergeben kann und dass wir voll und ganz seine Gnade brauchen und nichts dazu machen können, das vergessen wir immer wieder. Und die anderen sind schon schlecht, aber wenn ich mir was verdient habe, dann habe ich schon mehr Anspruch, dann habe ich ein größeres Anrecht auf Jesus, so wie der Pharisäer auch. Er meint, er hat auf Jesus mehr Anrecht wie diese Frau. Und dann dürfen sich die wirklich schlechten Sünder hinten anstellen. Nun, und jetzt denkst du dir vielleicht, ja Max, also ich habe jetzt nicht so das große Problem mit Stolz und so. Ich weiß ja schon, dass ich die Vergebung brauche. Also das ist jetzt schon so ein bisschen hergeholt. Nun, dann will ich euch mal ein bisschen konfrontieren mit einer ganz praktischen Situation. Und zwar vor ein paar Monaten, ich weiß nicht genau wann es war, da habe ich angefangen, ganz bewusst darauf zu achten oder auch selber mitzuhelfen in der Küche. Und am Anfang war das so, immer wieder, wenn ich der Jugendliche gefragt habe, dann war das so, und dann waren die auf einmal irgendwie weg. Oder wenn die dann kamen, dann waren die halt echt sehr, ja, haben es halt sehr unzufrieden gemacht. Und ja, es gab ein paar, die es sehr gerne gemacht haben, aber der größte Teil war schon so eher unzufrieden oder halt auf einmal gar nicht mehr da. Und es ist jetzt besser geworden, ja, und darüber freue ich mich. Aber trotzdem ist es nicht so, dass nach der Jugend auf einmal die Hälfte aufspringt und dann in die Küche rennt und unbedingt da sauber machen will. Und wisst ihr, woran es liegt? Das Problem liegt daran, dass wir ein verschobenes Verständnis von dieser Vergebung haben. Dass wir es immer wieder vergessen, wie viel Vergebung wir notwendig haben. Und deswegen sind wir zu stolz, dahin zu gehen, in die Küche, und es gerne zu tun. Warum? Ja, weil der andere soll es ja machen. Er soll mir dienen, nicht andersrum. Ich bin höher als der andere. Nun, jetzt könnte man sagen, es geht einfach in die Küche und macht den Küchendienst. Und nein, das will ich damit nicht sagen, weil das wäre einfach völlig falsch. Dann würde ich einfach versuchen, eine Frucht an den Baum dran zu hängen. Und das will ich auch nicht sagen. Es ist nur ein Beispiel, das ich euch vor Augen führen will, worin dieser Stolz so sichtbar wird. Und deswegen müssen wir viel mehr darüber nachdenken, woran liegt unser Problem. Und das Problem ist, dass wir mehr darüber nachdenken müssen, was Vergebung bedeutet. Und dieses Beispiel mit der Küche ist nur ein Fenster in unser Herz hinein. Und dann sehen wir, was liegt da auf dem Tisch. Ja, es ist der Stolz, es ist unsere Sünde. Und umso mehr wir uns bewusst machen, dass Jesus alles für uns gegeben hat, umso mehr wir uns bewusst machen, wie notwendig wir diese Vergebung haben, wie viel wir diese Gnade brauchen, dann muss ich niemandem mehr von euch sagen, dass er dies oder jenes tun muss, sondern dann werdet ihr es von selbst tun wollen. Und deswegen müssen wir das Unmögliche machen, was nur Gott machen kann, und zwar mehr zu verstehen, wie sündig wir sind, und mehr zu verstehen, dass wir Vergebung brauchen. Und es ist mein Gebet, dass ihr es heute Abend mehr versteht, aber gleichzeitig weiß ich auch, wir können uns das nicht hinsetzen und sagen, okay, jetzt muss ich mehr Vergebung verstehen und okay, ich habe es mehr verstanden. Das funktioniert so nicht. Das Einzige, wer das in uns bewirken kann, ist Gott. Aber wisst ihr, was wir dazu machen können? Und jetzt kommt ein ganz großes Geheimnis, und zwar, wir können hingehen und unsere Bibel lesen. Wir können hingehen und beten dafür. Wir können Gott um Gnade bitten, dass wir mehr verstehen, wie viel Vergebung wir notwendig haben. Und das muss jeder von euch tun, hingehen und seine Bibel zu lesen und Gott darum zu bitten. Und er wird uns darin verändern, er wird uns dieses Verständnis geben und nicht wir. Und so wollen wir auch ganz kurz in diesem Punkt uns nochmal kurz vor Augen führen, wie groß eigentlich die Vergebung ist, wie groß unsere Schuld ist. Und deswegen habe ich so ein paar Stellen mitgebracht, die dürft ihr auch gerne mit aufschlagen. Und zwar Römer 3, Vers 23, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist unsere Ausgangssituation gewesen, von jedem von uns. Wir haben gesündigt und wir haben einen Retter notwendig. Und jetzt, wo wir gerettet sind, ja, jetzt sind wir gerettet, aber was merken wir? Trotzdem jeden Tag irgendwie kommt hier mal eine Sünde, hier versagt mal wieder, dort und hier. Und dann lasst uns weiterlesen in Römer 7, Vers 19. Was steht da geschrieben? Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und genau das beschreibt uns doch unseren Alltag, wie wir so leben und uns anstrengen wollen, aber es doch nicht hinbekommen. Und all diese Gedanken und all dieser Ungehorsam, der ja, uns verfolgt, all die lästernden Worte, die wir sagen gegen unsere Mitschüler und Lehrer und all die ja, sexuellen Sünden, die wir haben in unseren Gedanken, die wir sehen, die wir tun und all die Lieblosigkeit und auch all der Stolz. Und da merken wir, ja, wir schaffen es nicht. Und das Spannende ist in Römer 7, was sagt Paulus da? Wer wird mich erretten? Ja, da gibt es nur einen, Christus. Er hat uns die Schuld vergeben und er wird uns auch weiterführen. Und dann habe ich noch Jesaja mitgebracht, dürft ihr auch noch gern mit aufschlagen. Jesaja 1, Vers 18, da steht es so bildlich schön geschrieben. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Jesus, er allein wäscht unsere Sünden. Er allein kann es tun und er allein, wenn er es tut, dann tut er es ganz. Und die letzte Stelle in Jesaja 43, dürft ihr auch gerne mit aufschlagen, Jesaja 43, Vers 25. Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt, um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Und da sehen wir sind voll und ganz abhängig von Gott. Wir sehen, wie wir vor unserer Rettung abhängig waren, wir sehen, wie wir nach unserer Errettung abhängig sind und wir sehen, dass nur Gott allein uns diese Vergebung geben kann und dass nur er allein das tun kann. Und wenn wir das immer mehr begreifen, wenn wir immer mehr begreifen, wie verdorben wir sind, wenn wir immer mehr begreifen, wie wir nichts verdient haben und doch nichts erarbeiten können, aber Gott trotzdem so gnädig ist mit uns, Gott trotzdem uns so viel vergibt, ja, dann werden wir anfangen, ihn viel mehr zu lieben und dann wird auch unser Dienst ganz anders und unser Leben auch vor allem ganz anders aussehen. Und deswegen will ich auch zu dem letzten Punkt kommen, und zwar zu der Wertung von diesen Diensten. Weil das tut Jesus hier selbst auch. Und lest gerne mit mir ab Vers 44. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser auf meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Dieser aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben. Und die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Und hier tut Jesus genau das ganz praktisch mit diesen zwei Personen. Er vergleicht diese Dienste und er sagt zu Simon, hey, weißt du was? Ja, ich durfte dein Haus kommen, aber du hast meine Füße nicht gewaschen und sie hat meine Füße mit Tränen gewaschen. Du hast mir keinen Kuss gegeben und sie hat meine Füße sogar geküsst. Und du hast mein Haupt, meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt und sie hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Und wir hatten am Anfang gesehen, wie er eigentlich menschlich gesehen, der Pharisäer ja eigentlich viel mehr zu bieten hatte wie diese Frau. Aber jetzt sehen wir, wie Jesus eigentlich den Pharisäer richtig tadelt. Wie Jesus den Dienst von der Frau hochhebt und den Dienst von dem Pharisäer eigentlich zunichte macht. Und wir sehen sogar, dass der Dienst der Frau so viel bewirkt hat, dass er sogar sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Und nein, es war nicht ihre Tat. Nein, was hat Jesus gesehen? Er hat ihr Herz gesehen, weil sie geglaubt hat, weil sie geliebt hat. Und dann hat man es auch gesehen, wie sie gedient hat. Und das ist der Punkt, den ich auch vorhin gesagt habe. Simon, ja, der war stolz und der war blind dafür. Und wie hat er gedient? Ja, er hat viele Möglichkeiten gehabt, aber er hat auch viele Möglichkeiten falsch gemacht. Und diese Frau, er hat nicht viel gehabt. Aber diese Frau hat eines verstanden, dass sie eine Sünderin ist und dass Jesus ihr die Sünden vergeben kann und auch vergeben hat. Und wenn dem so ist, dann will sie hingehen und alles geben. Wenn dem so ist, dann will sie hingehen und mit dem wenigen, was sie hat, dienen. Und deswegen dürfen wir jetzt nicht versuchen, irgendwie unseren Dienst besser zu machen. Zu sagen, okay, ich muss jetzt gut dienen. Nein. Sondern wir müssen hingehen und anfangen, Jesus zu lieben. Und wie können wir Jesus lieben? Indem wir mehr verstehen, wie viel er uns vergeben hat. Und trotzdem will ich euch auch darin ermutigen, wo ihr seid, treu zu dienen. Und vielleicht denkt sich der ein oder andere, ja, die Ältesten, die haben ja so einen besonderen Dienst und die können auch ganz viel machen. Oder vielleicht auch die Jugendleiter oder sowas, die können auch, ja, ist ja voll wichtig bei denen und sowas, aber jetzt ich habe jetzt nicht so viel zu tun. Nein, das stimmt nicht. Wenn du dein Zimmer aufräumst, weil du Christus liebst, wird er es gerne annehmen. Und wenn du vielleicht zu Hause deinen Eltern hilfst und Christus liebst, wird er es gerne annehmen. Und wenn du im Gemeindehaus auch nur kehrst, aber Christus liebst, dann wird es ein guter Dienst sein. Und wisst ihr, Gott braucht deinen Dienst nicht. Gott braucht meinen Dienst nicht. Die Küche wird jemand anders sauber machen und das Thema und die Musik wird auch jemand anders machen können. Und die Gemeinde und die Jugend läuft auch ohne dich und ohne mich. Das müssen wir uns klar sein. Aber Gott will, dass wir uns einsetzen und Gott will uns gebrauchen. Und die Frage ist nicht, wie viel dienst du, sondern vielmehr, wie viel liebst du Jesus und wie viel bist du bereit, dann zu dienen. Aber wichtig ist, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und sagen, okay, jetzt mache ich das Gleiche wie Jesus, ich fange einfach an, die Dienste zu vergleichen. Der macht jetzt so viel und der könnte es nochmal anders machen. Das dürfen wir nicht machen, weil, was hat Jesus gemacht? Er hat in ihre Herzen geschaut. Er hat gesehen, was in ihren Herzen ist. Und dann konnte er diese Dienste bewerten. Aber wir können nicht in die Herzen hineinschauen. Wir können nicht hineinsehen und deswegen dürfen wir es auch nicht tun. Und wenn Jesus in die Herzen hineingeschaut hat, was hat er gesehen? Er hat gesehen, dass die Frau geglaubt hat. Und das war dieser ausschlaggebende Punkt. Das ist das Fundament für alles. Und viele von euch haben dieses Fundament. Viele von euch glauben daran. Und darüber freue ich mich schon sehr, dass ich wissen darf, dass viele von der Jugend ja, schon zu der Gemeinde gehören. Und wenn wir glauben, dann können wir auch Christus lieben und dann können wir ihm auch dienen. Aber was ist mit denen, die nicht glauben? Was ist mit dir, der du jetzt hier sitzt und alles gehört hast, aber genau weißt, nee, ich glaube nicht? Dann sage ich dir, dann sitzt du hier und meinst, dass du dich selbst rechtfertigen kannst. Dann sitzt du hier und meinst, dass du irgendwie vor dem Zorn Gottes entfliehen kannst. Und deswegen will ich dich, wo du noch nicht glaubst, jetzt und hier ansprechen und will dich daran ermutigen und ich will dich dazu auffordern, umzukehren. Ich will dich dazu auffordern, darüber Buße zu tun und daran zu glauben, weil du wirst nicht irgendwie daran vorbeikommen. Und daran zu glauben, dass eben Christus der einzige Weg ist, daran zu glauben, dass er sich hat kreuzigen lassen für dich und für mich, und daran zu glauben, dass er verspottet wurde und dass er den ganzen Zorn Gottes auf sich geladen hat, für mich getragen hat und jetzt ich heilig, gerechtfertigt und rein vor ihm stehen darf, dass ich zu ihm beten darf, dass ich freien Zugang habe zu ihm, dass ich keinen Priester mehr brauche, sondern dass ich direkt zu ihm hingehen kann. Und diese Rechtfertigung, die umsonst für uns geschehen ist, diese dürfen wir annehmen. Und deswegen will ich dich auffordern, wenn du noch nicht glaubst, darüber Buße zu tun und daran zu glauben. Nun, und zum Schluss möchte ich jedem von uns diese Frage mitgeben: Liebst du dich oder liebst du Christus? Baust du auf deine Werke und auf deinen Stolz und brauchst die Vergebung nicht? Oder liebst du Christus, weil du weißt, auf mich kann ich nicht bauen, auf mich kann ich nicht stolz sein und auf meinen Dienst ist auch kein Verlass. Und deswegen will ich dich fragen, wen liebst du, dich oder Jesus? Und wir haben gesehen, wie Jesus zu diesem Simon kam, wir haben gesehen, wie die Frau war und wir haben diese Gegenüberstellung gesehen. Und wir haben gesehen, was das große Problem ist, unser Stolz und dieses Verständnis, dass wir immer wieder vergessen, dass wir diese Vergebung brauchen. Und deswegen will ich dieses Thema auch mit der Frage schließen: Wen liebst du? Und wir machen noch eine Gebetsgemeinschaft in Tischgruppen und danach singen wir noch Lieder.